Beim Durchblättern von so einem Kunstkatalog habe ich eben dieses Bild gesehen. Und irgendwie, also ich habe da so nacheinander geblättert, bin ich hängen geblieben bei diesem Bild. Und es hat mich angesprochen. Nicht nur deshalb, weil ich sowieso gern Bilder angucke, sondern irgendwie war da so ein Überraschungsmoment drin, wo ich gedacht habe, halt, das Bild, das hat was. Normalerweise, wenn so ein Mensch irgendetwas zu bewältigen oder zu bewegen hat, meine ich, dann steht er da rechts dran, also ungefähr, sagen wir mal hier. Und dann versucht er diesen Mordstein zu schieben. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Ich sehe viel getriebene Menschen, ich sehe Menschen, die sich abquälen. Da kommt ein bisschen auch das zum Ausdruck, oder Dorothy hat es auch zum Ausdruck gebracht. Menschen, die sich immer mehr draufladen und der Stein wird immer größer und größer. Und man kommt sich vor wie diese Mischkäfer da im Wald, die eine riesen Kugel vor sich herschleifen oder hertreiben und immer weiter wegbewegen. Und darunter leidet der Mensch, bricht schier zusammen. Ich sehe auf der anderen Seite natürlich dann auch bei den Menschen oft, dass sie sehr oberflächlich auch unterwegs sind. Im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlich, weil sie versuchen von außen an die Sache heranzukommen, von außen irgendwas zu bewegen und dabei überhaupt keine Zeit mehr hin für das Wesentliche oder gar keine Zeit mehr hin für wirkliche Begegnung. Und ich treffe auf Menschen, mit denen möchte ich gern zusammen sein. Ich treffe auf Menschen, die strahlen sowas aus, wo ich denke, da ist was mehr dahinter. Das ist irgendwie faszinierend. Die strahlen auf der einen Seite eine Ruhe aus und trotzdem bewegen sie massig. Und vielleicht bin ich deshalb an diesem Bild da hängen geblieben, weil ich denke, das ist so ein Stück weit eine Antwort darauf. Wenn ein Mensch etwas von innen her bewegt, von innen her bewegt, was treibe ich an? Was treibt mich um? Ich merke, das ist gerade so, in letzter Zeit wird es mehr und mehr mein Thema. Für was stehe ich denn eigentlich? Was treibe ich denn um? Was ist mir wichtig? Und vor allem, woher nehme ich die Kraft? Wie kriege ich das beides zusammen? Die Anforderung auf der einen Seite, die es zu bewältigen gibt, und trotzdem ruhig, geborgen, ganz echt. Es war wohl auf dem Münsterplatz in Ulm, hat sich diese Geschichte zugetragen. Da gab es so Bratwürstle-Stand. Und ein Paar hat es da gegeben. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich bei so einem Weihnachtsmarkt oder sowas. Und dann stand auf einem Schild ganz groß drauf, die besten Bratwürste weltweit. Wenn man ein bisschen weitergelaufen ist, dann war aus dem Bratwürstle-Stand, da stand auf einem Riesenschild drauf, die besten Bratwürste in Deutschland. Und wenn man weitergelaufen ist, dann hat man gemerkt, kommt noch ein Schild, noch ein Bratwürstle-Stand. Und da stand ein Schild, die besten Bratwürste vor dem Ulmer Münster. Was meint er wohl, wo die meisten Leute gestanden sind? Genau just vor diesem Stand. Warum? Ist eigentlich egal, wer die beste Bratwürste in Deutschland hat. Klar, ist Ulm, das ist auch in Deutschland. Aber so, die besten Bratwürste hier und jetzt. Der Mensch, ganz echt, hier und jetzt. Was nützt mir das, diese Global Players da, die irgendwo auf der Welt rumchatten und die irgendwo star sind und die irgendwo cool sind und faszinierend sind und irgendetwas ausstrahlen? Wenn sie nicht mir gegenüber sitzen, wenn sie nicht da sind, wenn sie nicht hier gegenwärtig sind. Ich habe letztes Mal ja schon gesagt, dass mich dieser Jesus fasziniert. Und mich fasziniert es, wenn ich von ihm lese. Und mich fasziniert es, wenn ich von ihm höre. Und wenn man dem ein bisschen nachspürt, was hat denn dieser Mensch eigentlich, was hat denn der für eine Faszination? Was ist das wohl? Dass er so cool auftritt, dass er Wunder macht, ist es das? Au, ja, also mir gefällt es, wenn der da so übers Wasser geht, gell? Und wenn da die Jünger dann keine Angst haben müssen und so weiter, das gefällt mir alles. Aber mit einem Wunder allein, das wäre mir fast ein bisschen zu wenig. Mich fasziniert oft das, was so by the way geschrieben steht. Mich fasziniert das, was da für eine Ausstrahlung von diesem Mensch Jesus rüberkommt. Das, wie er sein Leben lebt, wie er dem Gestalt gibt. Und wenn man das so liest in den Evangelien, finde ich faszinierend, dann merkt man bei diesem Jesus, da ist ständig so ein Wechsel da zwischen Stille und Bewegung. Das heißt manchmal bloß ganz nebenbei an so einem Vers, ne, und er will sich zurückziehen und so weiter. Ne. Aber da ist auf der einen Seite eben diese Stille und dann wieder Menschenmasse. 5000 Männer wären satt. Und wenn es wie heute war, oder wenn es wie heute ist, sage ich mal so ähnlich, dann sind ja mindestens nur 10.000 Frauen dazu und die Kinder. Also eine Menschenmenge, 5 Brot, 2 Fisch, rums, die wären alles satt. Und Jesus mittlerweile drin. Auf der einen Seite Stille, Bewegung. Auf der einen Seite das Gebet und dann die Aktion. Und auf der einen Seite eben dieses Empfangen, wovon bei Jesus zu entdecken ist, er empfängt. Es macht mir auch stutzig, warum sagt Jesus immer Amen, Amen. Amen, Amen, ich sage euch. Ich kann mir es eigentlich nur so erklären, dass es eben aus dieser Begegnung mit Gott rauskommt, dass er zu dem, was er von Gott sagt, Amen sagt, wahrlich, so ist's. Und dass er dann weiter sagt, und wahrlich, jetzt sage ich euch. Also da merkt man so, diese Kommunikation, die klappt da zwischen Gott und ihm, zwischen ihm und den Menschen. Empfangen und hingeben, beides ist zu beobachten. Jesus sucht immer wieder die Nähe von seinem himmlischen Vater und ist aber zugleich als Bruder, als Freund den Menschen ganz nah. Er ist auch immer beides ganz. Das fasziniert mich auch so an ihm, dass er ganz da ist. Oder aber ganz weg. Einmal hat man ja sogar fast den Eindruck, dass er der jagt die richtig von sich. Sagt, geht jetzt weg. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ja, eigentlich ein Unding, ne? Da hat es einen Haufen Lahme und Blinde und Kranke und Aussätze und weiß der Geier, was die sonst alles noch hätten. Ne? Und Jesus sagt, jetzt nicht, Schluss. Ich denke, wir können von ihm da vieles lernen. Eben dieses, das Ganz zu sein, das, was er ist, ist er ganz. Es wird mal so ein Rabbi oder was das war, wurde gefragt, Mensch, wie kann ich so ein Mensch werden wie du? Und dann sagt er, das, was ich tue, das tue ich ganz. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich dusche, dann dusche ich. Wenn ich mich anziehe, dann ziehe ich mich an. Dann sage ich, das mache ich doch auch. Und dieser Rabbi, dieser Meister, der sagt dann zu ihm, nee, wenn du aufstehst, dann bist du schon beim Duschen. Und wenn du duschst, dann bist du schon beim Kaffeetrinken. Und beim Kaffee denkst du ans Geschäft und beim Geschäft an das Wochenende. Und am Wochenende denkst du an den Sonntag. Und am Sonntag, da denkst du dran, dass morgen die ganze Scheiße wieder anfängt. Ich, wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Und wenn ich dusche, dann dusche ich. Dann genieße ich das. Ha, Thema von letztes Mal. Dann genieße ich das. Wenn ich mich anziehe, dann ziehe ich mich an. Und wenn ich Kaffee trinke, dann trinke ich Kaffee. Und Jesus auch. Am Abend aber, können wir lesen, Markus Evangelium. Als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen und er half vielen Kranken, die mit ihm mit mancherlei Gebrechen beladen waren. Und am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Jesus zieht sich früh morgens in die Stille und Einsamkeit zurück, um in Gottes Gegenwart zu regenerieren, zu sich selbst zu finden, sich seiner Berufung zu gewissern und Kraft zu gewinnen für den Tag. Aber sein Rückzug in das Empfangen ist eben kein Rückzug von den Menschen, sondern eigentlich möchte man sagen, es ist Vorbereitung dafür und Voraussetzung für eine neue, ja, für eine intensive Zuwendung eben zu diesen Menschen. Und dieses Empfangen und Hingeben, die bedingen sich gegenseitig, ich habe es letztes Mal gehabt, von so einer Ellipse, von Genießen und den Menschen in ihrer Not zugewandt, die bedingen sich gegenseitig. Weil Jesus sich im Gespräch mit Gott immer wieder auch selber empfängt, kann er sich an die verschenken, die ihn brauchen. Nur deshalb gelingt es ihm. Sonst würde es gar nicht gelingen. Und weil er sich in der Hingabe an die Menschen ganz verströmt, er gibt ja, wenn er dann dort ist, er gibt ja wirklich sein Letztes, braucht er sogar, wenn man sich das vorstellt, Gott selber braucht das Gebet, um neu aufzutanken. Neu aufzutanken. Zeit mit Gott zu verbringen. Es hat mal einer gesagt, ich kann mir es eigentlich gar nicht leisten, morgens keine stille Zeit zu machen. Nicht, weil ich das müsste, nicht aus Gesetz. Bitte, versteht mich da ja nicht falsch oder versteht auch die Menschen da nicht falsch und Jesus auch nicht. Aber ich kann mir es gar nicht leisten, ohne stille Zeit in den Tag zu gehen. Ich meine, es stammt von Bonhoeffer, der sagt, die erste Stunde legt meinen Verlauf des weiteren Tages fest. So ähnlich wie beim Zackern. Ist die erste Furche grad, das ist immer die schwierigste beim Zackern, ist die erste Furche grad, dann sind auch alle anderen Furchen, die daneben kommen, ein Kinderspiel, weil da läuft es immer in dieser Furche. Aber bei dieser ersten Furche, der Blick nach vorne, dann wird das Ding grad. Jetzt sind es die wenigsten, die hier bei euch Bauern sind, gell, und so zackern, habe ich mir überlegt, wie kann ich das eigentlich noch sagen? Naja, habe ich gedacht, es ist so wie bei der Jeanshose mit den Knöpfen. Wenn du da unten falsch anfängst, dann kommst du oben nicht richtig raus. Und so ist es auch. Mal ganz platt gesprochen. Und so eine Zeit mit Gott, das kann, ich würde sagen, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich bin einer, der schreibt Tagebuch, so stille Zeitbuch. Ich schreibe meine Gedanken da rein. Ich hebe das auch noch auf. Ich muss das bloß vorher verbrennen, bevor ich mal hier das Zeitliche segne, dass da keiner weiß, was ich da alles aufgeschrieben habe. Ne? Aber so, mir hilft es, das aufzuschreiben, zu reflektieren, einen wichtigen Satz aufzuschreiben oder eine dumme Bemerkung, wo ich nachher noch mal klären muss oder sonst. Das hilft mir. Und ich habe mir es angewohnt, jetzt über viele Jahre hinweg dieses stille Zeitbuch zu führen. Mal mehr, mal weniger. Am Anfang war es schwer, dann war eine helle Freude da und dann habe ich gedacht, so ein Quatsch, das alles aufzuschreiben. Du brauchst wahnsinnig Zeit, um das da alles niederzuschreiben. Schriftlich zu beten, das dauert ein bisschen länger, wie wenn man so einfach so betet, was einem gerade so ins Hirn reinschießt. Dauert ein bisschen länger. Aber, von Luther stammt der Satz, die blässeste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Jawohl, es hilft mir manchmal da drin wieder nachzulesen, in diese alten Bücher, welche tolle Erkenntnisse, dass sie eigentlich schon mal gehabt haben und wo ich jetzt denke, und jetzt knappst du wieder an dem gleichen Käse genauso rum. Aber das hilft. Und manchmal macht es auch richtig Spaß, da drin zu lesen. Ganz unterschiedlich kann das sein, die Zeit mit Gott zu verbringen. Wie Jesus auf den Berg gehe, hoch, hilft mir manchmal. Wenn die Gedanken, wenn du da nicht mehr rauskommst, ne, ringsrum um dich Häuser gehen, alles ist voll, alles ist zu und du hockst in deinem Büro und denkst und denkst und denkst und hat alles gar keinen Wert. Raus, weg, auf den Berg. Und wenn du dann so oben auf dem Berg stehst, dann merkst du, also das, was dich da gerade eben umgetrieben hat, na, so weltbewegend ist das nun mal gerade auch nicht. Hilft mir. Ein anderer geht spazieren. Die, wo ein bisschen fitter sind, die walken. Und die, wo sie ihrem Körper dann auch noch etwas Gutes tun wollen, die machen mit diesen Steckdosen umeinander. Also, aber ich habe gemerkt, auch bei diesem Walking, da kannst du beten dabei. Da ist noch, wenn du morgens so unterwegs bist, ist herrlich ruhig. Und wenn nicht, dann nimmst du einen CD-Player. Nee, heute nimmt man keinen CD-Player mehr mit. Heute hat man ein iPod und zieht sich dann die Lobpreislieder ein. Warum denn nicht? So, denke ich, kann jeder auch seine Form finden, wie er die Zeit mit Gott gestaltet. Eine Zeit lang gab es bei mir, da habe ich morgens oder dann abends, wenn ich morgens einfach zu müde war, da hat bei uns auch unsere Kinder hinterher auch schon noch mal etwas dazu beigetragen, dass das ganze System da ganz schön eingestürzt ist und es gar nicht mehr so ging, wie ich das gedacht habe. Weil wenn du nachts um drei irgendeinen da auf dem Arm umeinander schunkelst, dann kannst du nicht morgens um sechs wieder so viel Zeit, dass du dann auch noch die große Gedanken machst. Da bist du froh, wenn du Kaffee gekocht kriegst und in den Tag kommst. Also, so ist doch oft, ne? Da muss halt vielleicht abends deine stille Zeit machen. Dann habe ich ein gutes Buch gelesen, warum denn nicht? Es gibt viele gute Bücher. Es muss nicht jeder gleich das Gebet des Jabez da das Buch da immer lese, weil es eine Zeit lang so darin war, dass das Gebiet immer noch größer wird. Gerade kontraproduktiv. Aber es bringt es, ein gutes Buch zu lesen. Lobpreisgottesdienst zu besuchen. Manche suchen ja sogar das stille Örtchen auf. Ich kenne jemanden, der hat gesagt, er liest seine Bibel auf dem Klo, weil da hat er Ruhe. Das ist ganz einfach. Und ich habe mir sagen lassen, dass bei Luther die Erkenntnis vor der Reformation, das sogenannte Turmerlebnis, das war genau just an so einem Ort, wo das da, ne, da sind die, war bei uns auch im After-Eight-Team als, wenn wir nicht weiter, nicht im After-Eight-Team, sorry, im Impulse-Team haben wir das halt so erlebt. Wir haben uns da Gedanken gemacht und überlegt, wie können wir das machen. Dann ist der Ralf Zimmermann, damals noch in Nöttingen, der hat dann irgendwann aufs Klo gemisst. Ne? Also so will es die Natur, dass das dann auch wieder raus muss. Also dann zog er sich zurück und meistens, wenn er dann komisch, dann hat er die Idee gehabt. Dann ist der Knoten da durchgeschlagen worden. Ne? Gegen später haben wir dann mal gesagt, wenn es dann nicht weiterging, Ralf, jetzt sollst du aufs Klo. Aber dann musste er nicht, dann ging es auch wieder nicht. Aber so kann das stille Örtchen auch so ein Platz sein, wo man sich zurückzieht. Oder was ich genieße, was ich sehr genieße im Reisedienst, das sind die Kirchen. Und zwar die offene. Und das sind meistens nur die katholische Kirche. Aber mir tut es gut, in die Kirche reinzugehen und eine Kerze anzuzünden, an jemanden zu denken und ein Gebet zu sprechen. Mir tut es gut, wenn ich vor einem Gespräch komme und ich nicht weiter weiß, dann gehe ich in just so eine Kirche rein, zünde eine Kerze an, schmeiße auch das Geld rein, weil das gehört dazu, aber ich zünde eine Kerze an, bete für den Mensch und gehe dann anders da weiter. Eine große Hilfe. Wochenendseminare, stille Tage und so weiter. Manche gehen ins Kloster mal für eine Woche oder andere gehen zum Pilgern. Nicht erst seit dem Habe Kerkeling ist bekannt, dass Pilgern wirklich eine gute geistliche Übung ist. Jetzt muss man aufpassen. Achtung, die Botschaft, die lautet jetzt nicht Rückzug und dann gelingt das Leben. Es stimmt, es gibt diesen Satz in der Bibel, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Und den bringe ich auch immer wieder mal ein, wenn ich so den Eindruck habe, dass die Menschen sich zu sehr in Aktionismus verbreiten, verströmen. Aber mir ist aufgefallen, Arbeit, Schaffen, das ist eine Idee Gottes. Wenn wir ganz vorne in der Bibel lesen, auf der ersten Seite, sozusagen im ersten Kapitel, da heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Und Gott setzt die Menschen in den Garten und er sagt zu ihnen, den bebaut und bewahrt. So verlockend so ein Leben im Schaukelstuhl klingt, wir sind nicht dafür geschaffen. Der Auftrag war da, bebaut und bewahrt, das, wo ihr euch da drin vorfindet. Heißt, im Paradies wird gearbeitet. Da waren Botaniker, Zoologe, Eva und Adam, die zwei, ne, die eine ganze Menge zu tun hat. Da kann man sich jetzt drüber streiten, wie das da alles so war. Aber auf jeden Fall wird im Paradies gearbeitet. Und merke, vor dem Sündenfall ist die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und da gehört eine Anstrengung dazu. Jeder, der was schafft mit Händen, der weiß das, dass das geht in die Knochen rein. Das ist Anstrengung. Jetzt heißt ja unser neues gutes Wort in Deutsch Stress. Dass das zu unserem Leben gehört. Weil überall, wo ich hinkomme, da beginne ich, habe so viel Stress. Und dann denke ich immer, das ist ja faszinierend. Das ist doch gut. Sei doch froh, wenn du Stress hast. Wenn du etwas hast, was du bewegen kannst. Sei doch froh, wenn etwas geht in deinem Leben. Ich kenne einen Haufen Menschen, da geht überhaupt nichts, scheinbar. Und die denken dann, das ist das Paradies. Ah, die sind oft tot unglücklich, weil eben nichts geht. Also Stress, möchte ich sagen, gehört zu unserem Leben dazu. Nur, wir sind nicht auf Dauerstress angelegt. Stress kommt ja aus dem Englischen und heißt Anspannung, Anstrengung, aber auch Belastung und Druck. Stress kann also beides sein, positiv und negativ. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann müssen wir uns anstrengen. Gibt gar nichts an. Das war die Idee Gottes. Aber wenn Belastung und Druck zu groß werden, wenn wir nicht ans Ziel kommen, dann sind wir erschöpft, enttäuscht und ausgebrannt. Es gibt das Positive und das Negative. Es gibt das, was das Leben kaputt macht. Aber es gibt auch diesen sogenannten Eustress. Es gibt gerade ein herrliches Buch, das Flow-Erlebnis, von einem Mensch, der hat einen Namen, den kann kein Mensch aussprechen. Da muss man sich so Kürzel aufschreiben wie die Tagesschausprecher, das habe ich jetzt nicht gemacht. Den Eustress. Das heißt, ein positiver Stress. Für mich ist das Badentreff so ein positiver Stress. Muss ich ehrlich sagen. Die Anspannung ist groß. Jawohl. Gelingt es auch? Geht es alles in euer Dings danach? Klappt es mit den Absprachen von den Plätzen angefangen, über die Halle, Technik und so weiter, mit dem Verkündiger, mit der Band, klappt es alles, mit den Seminaren, in der Schule, der Rektor und so weiter. Ne? Und so am Badetreff, da ist ständig irgendetwas anders. Und ich muss ja ehrlich sagen, das ist etwas, was mir total gefällt. So Badentreff ist nicht für mich so etwas, was so Druck macht und auch unterdrückt und so weiter. Und ich dann denke, nur einen Satz, dann kommt der Burnout. Übrigens glaube ich ja, dass viele von Burnout sprechen, die haben noch gar nicht gebrannt. Also, aber bei mir ist es so, das tut mir richtig gut. Das gefällt mir. Und wenn dann am Sonntagabend, wenn der als Letzter vom Platz runtergehst und dann ruft da nur einer, er hat irgend so einen Stank da vergessen, von seinem Anhänger irgendwo, Singer am Bodensee war das der Letzte, dann fahrst halt nochmal zurück und holst die Stange auf diesem Fußballplatz, weil sonst ist die am anderen Tag vielleicht weg. Das tut mir richtig gut. Bloß wenn ich dann zu Hause bin, Montag, fängt schon Sonntagabend an, dann gucke ich noch der Tatort an und das war's dann. Und dann möchte ich aber auch am Montag nichts, aber auch gar nichts wissen. Der Robin ruft dann manchmal trotzdem an, aber das bringen wir ihm auch noch bei. Also, Arbeitslosigkeit, möchte ich da damit sagen, ist auf jeden Fall nicht der Plan Gottes. Und die Hände in den Schoß zu legen, das ist unnatürlich. Auch im Himmel. Auch im Himmel wird es Arbeit geben. Aber, wenn wir die Bibel weiter aufmerksam lesen, spätestens im 2. Mose, also da beim Auszug, als es die Gesetze dann gibt, dann wird es sogar nochmal in ein Gesetz fasst. Aber am Anfang, wenn wir weiterlesen, Gott schuf den Mensch und er gibt ihm den Auftrag zu bebauen und zu bewahren. Am 6. Tag wird er also gemacht. Von Helme Heine gibt es ein Buch, Samstags im Paradies. Faszinierend, wie richtig schön das Paradies da dargestellt ist und wie man denken kann, und jetzt ist doch herrlich, wie geht es weiter? Man wird richtig gespannt. Aber dann steht da drin, am 7. Tag, da ruhte Gott von seiner Arbeit. Und da ruht auch der Mensch. Für den Mensch gilt also zuerst, erst Ruhe und dann Arbeit. Ich denke, wir können von dieser Aufzählung können wir lernen. Dann wieder Ruhe, dann wieder Arbeit. Wir sind menschliche Wesen und nicht menschliche Macher. Man kann das lernen in der weiteren Geschichte, wie Gott immer wieder eingreift, bei Elia zum Beispiel mal, als er vor dem König Ahab steht. Und dann droht er ihm an, es gibt, wenn ich das sage, gibt es 3 Jahre keinen Regen. Und man könnte meinen, als nächstes muss der, weil das ja schon ein bisschen arg vermessen ist, als nächstes muss der Elia wieder dorthin, muss nochmal kämpfen, muss nochmal schaffen. Aber Gott sagt dann zu ihm, 12 Vers weiter steht es, 1. Könige 17, 13, versteck dich und ich werde für dich sorgen. Gott nimmt also den Elia da raus. Gott nimmt also Adam und Eva raus aus diesem Bebauen und Bewahren und ruht. Er selber, er ruht auch. Ruhe ist, ich habe es gerade eben angedeutet, in den 10 Geboten steht es drin, Ruhe ist ein Teil von Gottes Top 10. Muss man wirklich mal so sagen. Das Gebot, du sollst nicht töten, das sage ich mir, klar, das ist okay. Du sollst nicht stehlen. Klar, das ist auch okay. Denn das, was ihm gehört, das soll ihm gehören und meins, das soll mir gehören. Eigentlich bräuchte man gar keine Autoschlüssel, ne? Weil ja klar ist, das Auto gehört mir und da braucht kein anderer mitfahren. Aber weil sich alle nicht an diese Gebote halten, deshalb brauchen wir Autoschlüssel. Von daher finde ich mir das gut, wenn es da heißt, du sollst nicht stehlen. Sage mir, richtig so. Halte sich alle dran, dann geht es uns gut. Du sollst nicht Ehe brechen. Richtig, sagen wir, das ist gute Ordnung Gottes. Denn das ist meine Frau und es geht niemand anders etwas an. Und das ist deine Frau, die geht mich nichts an. Jesus sagt es dann später auch nochmal. Halt mal, lasst die Frauen bei ihren Männern und die Männer bei ihren Frauen. Ehebrechen ist okay. Das sollst du nicht. Und dann kommt ganz am Anfang, das haben wir scheinbar überlesen, da heißt es, ruh dich aus. Du sollst den Feiertag heiligen. Und dann sage mir, Quatsch. Ja, nebensächlich. Was soll denn das, Babalabab? Sonntag Ruhe, das geht heute gar nicht mehr. Als junger Erwachsener, mir denkt es noch sehr, sehr gut, hat unser Jugendkreisleiter und unsere Jugendkreisleiterin, wir waren damals 18 und mit 18, da stehe ich ja voll in Saft und Kraft, gell? Und die haben dann gesagt, nach dem Jugendkreis geht es heim ins Bett. Weil der Sonntag, der fängt am Abend schon an. Das kann man vom Judentum lernen. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben damals schon ein bisschen drüber gefrotzelt und gespottet. Wir sind natürlich nachts noch losgezogen. Übrigens, gell, wir haben ja auch den After Eight auf den Freitagabend gelegt, dass man da anschließend noch losziehen kann, weil da ein Haufen junge Erwachsene eben noch unterwegs sind. Aber wir haben, kann man vielleicht zur Ehrenrettung sagen, wir haben bewusst nicht auf den Samstag gelegt, denn der Sonntag, der fängt am Samstagabend an. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, was das heißt, dass der Sonntag am Samstagabend anfängt. Und manchmal komme ich zu einem Punkt, wo ich denke, ach, hättest du schon früher gelernt, eben diesen Rhythmus auch von Gott einzuüben. Ich war mal eingeladen zum Vortrag Christsein im Alltag. Und ich habe dann zu den Leuten gesagt, zeig mir, wie du am Sonntag dein Christsein lebst. Und ich sage dir, wie du es im Alltag leben kannst. Christsein am Sonntag, weil es eben entscheidend ist. Auch Jesus. Das ist ja nicht nur Altes Testament, wo man sagen könnte, naja, was geht mich heute das Alte Testament an? Manche argumentieren ja so. Aber wenn die dann so argumentieren, dann würde ich sagen, also gut, dann lies mal Markus 6, die Verse 30 bis 32. Da heißt nämlich, und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Die waren da also vorher weg. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Das ist mehr als nur ein Übergang zum nächsten Wunder. Sondern ich meine, das ist eine Regieanweisung auch für unser Leben. Ruht aus. Nimm dir diesen Ruhetag. Lass ihn dir nicht nehmen. Gönn dir die Zeit, wo du Abstand nehmen kannst. Gönn dir eine Zeit. Ich habe das mal gelernt, in Gnadental waren wir mal so ein Wochenende und die haben uns viel zu dem Sonntag gesagt. Und was mich lange Zeit beschäftigt hat, war wirklich, nimmst dir wenigstens vor, am Sonntag keine Kritik zu üben. Versuch mal wenigstens das. Du musst gar nicht stundenlang in der Bibel lesen und was weiß ich, 20 Gottesdienste an dem Tag besuchen, morgens Gottesdienst Landeskirche, mittags in der Gemeinschaft eine Stunde und abends ein Lobpreiskonzert. Das heißt es gar nicht, den Feiertag heiligen. Aber übst du mal ein, vielleicht zu sagen, ich übe am Sonntag keine Kritik. Wenn ich aus der Kirche rauskomme, ich sage nichts dazu, dass der Blumenschmuck scheiße war. Ich sage nichts dazu, dass die Predigt daneben war und mir gar nichts gesagt hat. Und ich sage auch nichts dazu, dass die andere mich sowieso gleich wieder angekotzt hat, wo ich sie gesehen habe. Ich übe am Sonntag keine Kritik. Versucht's mal. Ich habe es versucht. Ist wahnsinnig schwer. Versucht mal, den Feiertag zu heiligen. Nun, was können wir tun zum Schluss? Es gibt ja so auf Neudeutsch dieses Wort, und das wäre vielleicht jetzt ein Appell, ne? Aber Achtung, so diese Life-Work-Balance wiederherzustellen. Und der Work-Life-Balance ist ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Privatleben zu verstehen, liest man im Internet. Geld und Karriere sind für viele nicht mehr oberstes Ziel ihres Berufslebens. Ihnen ist es wichtig, ihre privaten Interessen oder ihr Verständnis von Familienleben mit den Anforderungen in der Arbeitswelt in Einklang zu bringen. Dazu gehören das Wohlfühlen am Arbeitsplatz, der Spaß an der beruflichen Aufgabe und ein gutes Verhältnis mit den Vorgesetzten und Kollegen. Ein Verzicht auf Einkommen wird zugunsten dieser Ziele hingenommen. die Lebens- und Arbeitsbalance. Also, es ist zwar faszinierend, was man da liest, und ich merke das auch bei Menschen, die mich faszinieren, dass die sowas haben, wie so eine Balance zwischen dem, dass sie Ruhe haben und dass sie sich engagieren. Aber diesen Titel, den finde ich echt einmal, also das ist gar nicht der Burner, denn es geht eben nicht darum, Leben und Arbeit zu trennen, sondern in Einklang zu bringen. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich, und wenn ich Ruhe habe, dann ruhe ich. Wenn ich mit Gott zusammen bin, bin ich mit Gott zusammen, und wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann bin ich mit Menschen zusammen. Dieses Hin- und Hergeeire, das bringt eben gar nichts. Es gibt als Tipp, wie man das in Einklang bringen kann, hat mal ein Professor, das kennen vielleicht manche dieses Bild, hat mal so ein Professor so ein Zeitmanagement-Seminar gemacht. Und der Professor hat viele Steine, große Steine, in ein Glas gefüllt und hat dann zu den Studenten oder zu diesen Zuhörern, Managern gesagt, und, ist das voll? Dann sagt die, ja, das ist voll. Professor bückt sich, ne, und holt ein paar größere, also ein bisschen kleinere Steine raus, nicht so ganz groß, und tut die rein. Und sagt, und, ist das jetzt voll? Naja, die Zuhörer haben gesagt, haha, wenn der so fragt, bla bla, dann hat er bestimmt nur irgendetwas in seiner Trickkiste, jawohl, hat er natürlich gehabt, hat noch Kieselsteine dazu reintun und hat am Schluss auch noch Sand drauf getan. Und hat er gesagt, und, ist es jetzt voll? Die Studenten und so, ja, jawohl, jetzt ist es voll. Dann hat er Wasser genommen, hat das nur reingeschüttet. Die war ein bisschen schockiert, gell? Aber dann hat sie sich gesagt, okay, passt immer noch was rein. Und dieser Professor sagt, und, was lernen wir jetzt da davon? Meldet sich einer, ne? Den zwei Dinge kommen, also meldet sich einer und sagt, ja, jetzt habe ich Ihr Zeitmanagement-System verstanden. Das heißt, egal wie voll die Schose ist, es passt immer noch was rein. Hat er gesagt, da haben Sie jetzt genau das Falsche gelernt. Denn was ich Ihnen mit diesem Bild sagen wollte, das lautet ganz einfach. Wenn du nicht zuerst die großen Steine reintust, kriegst du die später nicht mehr rein. Wenn du zuerst den Kies reintust, du kriegst die großen Steine nicht mehr rein. Pflanze in deinem Zeitmanagementsystem oder in deinem Zeitplan oder wie auch immer, mach zuerst die großen Brocken rein. Ich möchte heute sagen, das ist natürlich für so ein Zeitmanagement-Seminar vielleicht richtig. Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich gehe davon aus, dass man Zeit nicht managen kann, sondern wir haben alle 24 Stunden. Und wir können die Zeit nicht managen, sondern die Zeit, die tut allenfalls uns managen. Die zeigt uns nämlich, was dran ist. Aber ich möchte sagen, wenn wir nicht unsere Prioritäten, unsere oberste Priorität als erstes reinsetzen in unser Leben und dem dann zugegebenermaßen auch Zeit einräumen, also manches muss man wirklich richtig planen, auch zeitlich planen, dann kriegen wir das später nicht mehr rein. Wenn wir die Beziehung mit Gott gestalten wollen, dann müssen wir das irgendwo verankern, festmachen, sagen, und dort mache ich es. Und das nehme ich mir vor, das ist jetzt meine Priorität Nummer eins, Prioritäten verteilen. Wenn zu mir halt einer kommt und sagt, naja, ich habe keine Zeit gehabt, dann sage ich in letzter Zeit ziemlich oft, das stimmt nicht. Zeit hast du gehabt, ich habe genauso viel Zeit. Und ob du zu mir fährst oder ich zu dir, das ist ganz genau der gleiche Weg und der gleiche Zeitaufwand. Aber dir war es nicht so wichtig. Lass uns doch über das reden. Sag du doch zu mir, dir war das jetzt nicht wichtig, der Besuch bei dir. Dann kann ich da damit leben. Aber sag nicht, ich habe keine Zeit gehabt. Das ist ja mein Quatsch. Also, am liebsten würde ich euch jetzt sagen, vielleicht in den Minuten, wo nachher so nach der Predigt noch das Lied kommt, also diese Melodie, schreibt euch vielleicht auf so einen Zettel, der vor euch liegt, und Kugelschreiber haben wir extra auch hingelegt, schreibt euch auf, an was ihr denkt, wenn ich frage, welche Sache, welchem Anliegen wird eigentlich mehr Raum in deinem Leben zugestehen? Was möchtest du voranbringen? Dann schreib dir das auf. Zum Schluss, es ist also nicht entscheidend, in diesem weltweiten Bereich als Global Player unterwegs zu sein. Entscheidend ist, hier vor Ort zu sein. Entscheidend ist, das Bratwürstchen zu werden, das schmeckt. Im Hier und im Jetzt. Die schöpferische Spannung zwischen Empfangen und Hingeben. Die schützt das Beten vor religiöser Routine und bewahrt die Begegnung mit den Menschen vor der Oberflächlichkeit. Ich lese den Satz nochmal. Die schöpferische Spannung zwischen Empfangen und Hingeben schützt das Beten vor religiöser Routine und bewahrt die Begegnung mit den Menschen vor der Oberflächlichkeit. Ein gutes Gelingen euch. Amen.